Predige über Hebräer 12, Vers 12 bis 17. Hebräer 12, Vers 12 bis 17. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Pfade mit euren Füßen, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jaget dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und sehe zu, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Schaden anrichtet und durch diese die große Mehrzahl befleckt wird, dass nicht jemand ein Abtrünniger ist oder ein Niedriggesinnter wie Esau, der für eine einzige Speise seine Erstgeburt verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch, als er nachher den Segen zum Erben erhalten wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für eine Änderung des Sinnes, obschon er sie mit Tränen suchte. Hier ist von erschlafften Händen und ermüdeten Knien die Rede. Ist die Frage, wie kommt es zu erschlafften Händen? Kennt es jemand von uns? Hatte der schon mal erschlaffte Hände? Ich denke, dass Hausbesitzer in diesen Tagen da einige Erfahrungen gesammelt haben. Wenn sie zum Beispiel ein Eckgrundstück hatten, waren sie ziemlich erschlafft, bis sie das so ringsherum freigeschaufelt hatten und waren ganz schön müde. Öfters mussten sie dann mal stehen bleiben, wieder tief Luft holen und dann ging es wieder weiter. Erschlaffte Hände können durch Überanstrengung kommen, auch bei Christen. Es kann sein, dass einer einfach irgendwo zu aktiv im Moment einsteigt, ohne eine Pause zu machen. Oder dass tatsächlich die Aufgabe so groß ist, dass er da so voll dabei ist, dass er irgendwo ein Stück überanstrengt wird. Manche Autofahrer haben auch Erfahrungen gemacht mit überanstrengten Batterien. Sie morgens plötzlich treten und es machte noch dreimal Kluck Kluck und dann kam nichts mehr. Warum? Einmal, weil es sehr kalt war, zum anderen, weil sie oft mit Licht fuhren. Dann hatten sie noch so eine Scheibenheizung und einen Ventilator und vielleicht noch ein Radio dabei. Und da wurde deutlich, dass die Stromabgabe dieser Batterie größer war als das, was sie durch das Fahren wieder aufgeladen hat. Erschlaffung kann daher kommen, dass jemand zu viel abgibt und zu wenig aufnimmt, auch als Christ. Erschlaffte Hände können natürlich auch daher kommen, dass jemand krank ist, dass er im Bett liegt, dass er im Moment nichts tun kann und von daher körperlich so ein bisschen schlapp wird. Das kann passieren, sicher auch bei Christen. Vielleicht haben die irgendwo mal so eine geistliche Krankheit und werden dabei irgendwie schlaff. Oder wir hatten vor einiger Zeit mal eine Fahrradrallye gemacht hier, da waren auch einige Wettbewerbe eingebaut. Einer war der, dass man Klimmzüge machen sollte. Und da stand mancher etwas ratlos vor dieser Stange und schaute sie an, weil ihm einfach die Übung fehlte. Es kann also auch Erschlaffung geben durch Mangel an Konditionen. Und das kann man sicher auch auf den geistlichen Bereich übertragen. Alle drei Dinge, dass jemand schlaff werden kann durch Überanstrengung oder weil er irgendwo eine geistliche Krankheit hat oder weil ihm die Kondition fehlt, einfach die Übung. Was bedeutet es? Hier heißt es ja, dass man diese schlaffen Hände und müden Knie wieder aufrichten soll. Wie kann man jemand aufrichten, der überanstrengt ist? So eine Batterie ist klar, die kann man vielleicht für einen Morgen mal mit einem Starthilfekabel wieder befriedigen, aber das geht nicht auf die Dauer, das geht nur mal so einmal. Die müsste man ausbauen und aufladen. Das heißt, jemand, der einfach merkt, ich gebe mehr ab als das, was ich aufnehme, der braucht Stille mit Jesus, der braucht Gebet und die Bibel, der braucht Brüder und eine neue Überprüfung auch dessen, was er tut. Das ist sicher wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man an diesen Schnee denkt, kann es ja nicht gehen, dass man die Hälfte von dem Bürgersteig befreit hat und dann sagt so, jetzt fühle ich mich überanstrengt, den Rest lassen wir. Sondern da ist einfach eine kurze Pause wichtig und dann muss es weitergehen. Solche kurzen Pausen, in denen wir ein Bibelwort aufnehmen, sind sicher wichtig. Zum Beispiel so ein Wort Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Oder ein anderes Wort, 1. Korinther 15, Vers 58, wo es heißt, darum, liebe Brüder, werdet fest, unerschütterlich, allezeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Es kann einem wieder Mut geben, weiterzumachen. Bei Nehemia im Alten Testament waren die Leute auch überanstrengt. Die wollten die Mauer aufbauen und hatten zu viel Schutt. Da klagten sie dem Jeremia und sagten, Nehemia, der Schutt ist zu viel, die Träger erlahmen. Und was sagte der, lass den Schutt liegen? Nee, der sagte, macht weiter, vertraut auf den Herrn, baut weiter. Der konnte sie nicht entlassen, sondern er sagte, ich habe keinen anderen Weg als den, dass ihr weitermacht. Und sie haben dann mit Gottes Hilfe in doch sehr kurzer Zeit das erreicht, was sie wollten. Es geht darum, ermüdete Hände und Knie wieder aufzurichten. Bei Händen ist das klar, was sie ermüden kann. Bei Knien ist es oft ein bisschen anders. Wenn man im Schnee läuft auf einen ungetretenen Weg, ermüdet man, weil es irgendwie zu mühsam ist, in Tiefschnee zu laufen. Man rutscht immer wieder weg. Aber wenn mehrere dort laufen zum Beispiel, können sie sich abwechseln, wer vorangeht und sozusagen Spuren macht. Insofern würde sich die Ermüdung verteilen oder der andere, der hinterherläuft, kann sich immer wieder ein Stück weit erholen. Ich finde das gut. Es gibt im Sport so ein Vierer-Radrennen, wo immer vier Fahrer einer Mannschaft miteinander unterwegs sind. Und die Mannschaften praktizieren das gewöhnlich so, dass immer ein anderer die Führung übernimmt. Dass nicht einer die ganze Zeit führt und alle hinterherfallen, sondern die lösen sich ab, sodass jeder mal den anstrengenden Teil hat und anschließend wieder sich im Windschatten der anderen ein klein bisschen erholen kann. Ermüdete Knie können also ein klein bisschen ermutigt werden dadurch, dass man vielleicht an manchen Stellen die Führung abwechselt und deutlich wird, ich kann im Moment mal ein klein bisschen hinter dem anderen hergehen, um nachher auch wieder vorne zu sein. Müde Knie kriegt man auch, wenn man zu lange bergab läuft. Mit unserer Familie sind wir mal vom Nebelhorn runtergelaufen, da lag teilweise noch Schnee auf diesem Weg und viel Geröll und wir waren etwa 3 bis 4 Stunden unterwegs, bis wir an unserem Ausgangsort waren. Da kriegt man müde Knie, weil es immer nur bergab geht. Das ganze Gewicht geht immer in die Beine. Im übertragenen Sinn könnte manche von uns müde Knie geben, bekommen, weil es mit ihm immer bergab geht. Das könnte man jetzt ganz negativ verstehen. Ich verstehe es nicht negativ, sondern ganz anders. Bergab heißt, dass es vielleicht im Moment so ist, dass er viel Demütigung einstecken muss, dass er viel Spott oder Nichtverstandensein ertragen muss, dass ihm ständige, echte oder vermeintliche Fehler vorgehalten werden. Das kann auch bergab laufen bedeuten. Dabei kann man müde Knie bekommen. Aber Jesus sagt, lässt uns hier in seinem Wort sagen, dass es wichtig ist, sie auch wieder zu stärken und weiterzugehen. Es ist also gut, einer Müdigkeit nicht Raum zu geben, sondern weiterzugehen. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermüdeten Knie wieder auf und geht gerade Pfade mit euren Füßen, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Das ist die zweite Aufforderung, geht gerade Pfade. Wörtlich übersetzt hieß es sogar, macht euch gerade Pfade mit euren Füßen. In dem Wort gerade steckt griechisch dasselbe Wort drin wie in dem Wort aufrichten. Aufrichten, richtige Wege, ist auch im Deutschen fast ein gleiches Wort. Und zwar dieses Wort orthos, was ja auch in Orthographie drin vorkommt, oder Orthopädie, richtige Wege gehen. Wie sehen richtige Wege aus? Ist oft lustig, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn man ein Ziel hat und jetzt überlegt, wie kann ich das Ziel erreichen? Ich denke mal auf einem Stadtplan. Wenn ich zum Beispiel in Frankfurt irgendwo hinfahren möchte, wo ich noch nicht war, schaue ich mir auf dem Stadtplan an, aha, dort liegt das, wie komme ich da drin? Da könnte man sagen, schön, Der gerade Weg, dort. Oh, die erste Straße ist eine Einbahnstraße in anderen Richtung. Und dann fahre ich die übernächste, da darf man nicht links abbiegen. Muss ich also rechts um das Carré rumfahren, damit ich überhaupt über diese Straße komme. Und wenn ich dann dort parken will, ist Halteverbot. Muss ich also wieder weiterfahren, um dort ans Ziel zu kommen. Richtige Wege hießen nicht, dass ich den kürzesten Weg wähle und jetzt die Einbahnstraße umgedreht hochfahre oder links abbiege, weil das viel kürzer ist, da spare ich ja den ganzen Umweg, oder mich dann dorthin stelle und sage, die Polizisten können doch heute mal Urlaub machen, sondern dass ich den richtigen Weg wähle. Der richtige Weg ist nicht immer der kürzeste. Es ist aber der, der gangbar ist, und das ist sicher wichtig für uns. Dass wir richtige Pfade gehen und dass er uns diese Pfade zeigt, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt. Das vom Weg abkommen kann man auch anders übersetzen, nämlich damit das Lahme nicht verrenkt wird. Die meisten von uns haben sich schon mal irgendwas verrenkt. Es tut gewöhnlich sehr weh und an der Stelle ist man dann für einige Zeit nicht einsatzfähig oder nur unter Schmerzen. Damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, das heißt, wenn wir Gottes Wege verlassen, fügen wir uns selbst Schmerzen zu. Das kann man sicher ganz allgemein sagen. Und wenn wir geistlich lahm werden, hat uns irgendwie Sünde gelähmt. Der König David, den ja die meisten von uns kennen, hat an einer Stelle einmal ein bequemes Leben gesucht. Er war nicht mehr bereit, mit in einen Krieg zu ziehen, sondern schickte seinen Feldhauptmann dorthin. Und er wollte sozusagen im Moment das Schwert mal den anderen in der Hand lassen und selbst zu Hause bleiben. Wir wissen, dass dann diese Geschichte geschah mit der Batseba, wo er eine hübsche Frau entdeckte und mit ihr die Ehe brach. Und anschließend war die Wirkung die, dass das Schwert, was er nicht in die Hand nehmen wollte, ihm wurde gesagt, dieses Schwert wird nie von deiner Familie weichen. Das heißt, den Kampf, den er nicht aufgreifen wollte für einige Zeit, der blieb ihm jetzt immer zu Hause. Und daran wird deutlich, dass wir nicht irgendwo Bequemlichkeit suchen können, nicht ausruhen, sondern dass uns irgendwo ein Stück weit dieser Weg immer Kampf bedeuten wird. Und wenn wir nicht kämpfen wollen an der richtigen Stelle, kriegen wir den Kampf auch nur an einer anderen Stelle. Damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern geheilt wird. Ich weiß nicht, ob es das in der Medizin gibt. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Hier könnte man praktisch sagen, du wirst geheilt, indem du weitergehst. Ob es das in der Medizin gibt, weiß ich nicht. Wir haben einige Leute, die sich da gut auskennen. Das heißt praktisch, indem du nicht lahm stehen bleibst, sondern weitergehst, wirst du geheilt von Gott. Und es wäre schön für jeden von uns, wenn er weitergeht und Gott ihm den richtigen Weg zeigt. Jaget dem Frieden nach, steht dann hier, und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Was bedeutet das? Frieden ist eine Übereinstimmung, eine Harmonie. Und bedeutet, dass ich mit einem anderen nicht nur mich nicht streite, sondern mich mit ihm verstehe. Solange der andere und ich dieselbe Meinung haben, ist es nicht schwer, mich mit ihm zu verstehen. Aber wie sieht es aus, wenn wir in grundsätzlichen Dingen nicht derselben Meinung sind? Im Nahen Osten gibt es Friedensvermittler, Sondierungsgespräche. Was bedeutet das? Man versucht, irgendwo einen Kompromiss zu finden zwischen verschiedenen Standpunkten. Ist die Frage, ist das ein guter Weg, einen Kompromiss zu finden, oder ist es ein Verrat an der eigenen Überzeugung? Dem Frieden nachjagen kann sicher nicht bedeuten, dass alle Leute zu der eigenen Position Ja und Amen sagen, sondern dass wir untereinander irgendwo auch eine Verständigung finden. Nachjagen heißt wörtlich verfolgen. Wenn man manchmal hört oder sieht, wie einer etwas verfolgt, dann wäre das hier dieses Wort. Den Frieden verfolgen, das heißt, ihn ganz klar im Blick zu haben. Zum Frieden gehört sicher auch Vergebung. Und die Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung bedeutet, dass ich mich mit Jesus eins mache, denn er ist meine Heiligung. Es ist klar, ohne Jesus werde ich ihn auch nicht sehen. Das heißt, nur in Lebensgemeinschaft mit ihm werde ich Gott schauen können. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern heute schon, indem meine inneren Augen sich ausrichten auf ihn. Ich finde da viele Psalmverse sehr schön, zum Beispiel im Psalm 25, wo es heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Hat jemand von Ihnen Gott schon mal gesehen? Ich denke nicht. Aber mit den Augen des Herzens haben ihn schon viele von uns ganz oft erblickt und erfahren, dass sie ihn sozusagen betend oder in der Bibel sehen können, in dem Sinne, dass sie eine Überzeugung gewinnen, er ist da und hilft mir, er zieht meine Füße aus dem Netz. Und das finde ich gut, wenn wir ihn schauen können im Glauben. Dann geht es weiter. Und sehe zu, dass nicht jemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Schaden anrichtet und durch diese die große Mehrzahl befleckt wird. Was bedeutet das, hinter der Gnade zurückbleiben, eine bittere Wurzel aufwachsen zu lassen? Die meisten von uns, wenn sie Christen sind, haben sich abgewöhnt, nach außen sich abzureagieren. Vielleicht haben sie früher in der Freude ihrer Erregung Blumentöpfe geworfen oder irgendwelche Haushaltsgegenstände. Das haben sie sich abgewöhnt, aber sie reagieren sich jetzt nach innen ab und werden bitter. Und das ist die Frage, nicht was besser ist, das eine ist vielleicht vorübergehend billiger, aber Bitterkeit ist sicher auch etwas sehr Schädliches. Denn hier heißt es, dass eine bittere Wurzel aufwächst. Das heißt, die kann sich vergrößern, vermehren und sie kann die Mehrzahl beflecken. Wenn ich jetzt aktiv Grippe hätte, so richtig Bazillen sprühe und mich dann für 3-4 Stunden in den vertrauten Kreis lieber Leute setze und sie anniese, dann bin ich ein Missionar dieser Bazillen. Und die Einzelnen müssten ganz schöne Abwehrkräfte haben, um diesen Bazillen nicht zu erliegen. Wenn ich voll Bitterkeit stecke als Christ in meinem Leben, bin ich ein Missionar der Bitterkeit in meinem Leben. Und ohne dass ich oder andere das merken, werde ich missionarisch damit umgehen und Bitterkeit verbreiten. Andere werden meine Vorurteile mit übernehmen, meine Ressentiments, vielleicht auch ein Teil meiner Sicht der Dinge, vielleicht meine Trägheit, was auch immer es ist. Die Sünde im Leben des Einzelnen ist ein Schaden für andere mit. Sünde ist nie nur Privatsache, sondern betrifft immer andere in einer Gemeinschaft mit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht hinter der Gnade zurückbleiben, sondern Bitterkeit überwinden. Im Alten Testament gibt es 3 Beispiele von Bitterkeit. Einmal hatte der Mose eine Wasserstelle entdeckt, das war bitteres Wasser. Das konnten die Leute nicht trinken, obwohl sie 3 Tage schon gedürstet hatten. Was tat er? Er warf ein Holz hinein und es wurde süß. Das Holz ist ein Symbol für das Kreuz Christi als Holz. Nur das Kreuz Christi kann Bitterkeit in unserem Leben überwinden durch Vergebung. Der Elisa hatte 2-mal damit zu tun, einmal bei einer Quelle in Jericho, kann man gut verstehen, dass die bitter war, denn es war ein verfluchter Ort, der entgegen Gottes Willen wieder aufgebaut worden war, gerade kurz zuvor. Und in diese Quelle warf er Salz hinein. Da wurde das Wasser süß. Das ist erstaunlich, dass durch Salz Wasser süß wird. Aber das Salz ist ein Bild für die Kraft des Evangeliums. Und diese Kraft des Evangeliums hat Bitterkeit verändert, hat es genießbar gemacht. Ein andermal hatten irgendwelche Prophetenjünger wilde Gurken gesammelt und ein Essen fabriziert. Und als sie es essen wollten, sagten sie, Mann, da ist ja der Tod im Topf, das ist so bitter. Was hat er da genommen? Da hat er Mehl hineingeschüttet. Das ist sicher kein Hausfrauentrick, sondern Mehl erinnert mich daran, dass Jesus das Weizenkorn ist und das Mehl ja aus zermahlenen Körnern stammt. Das heißt, dass hier sozusagen auch wieder die Eigenart des Lebens Jesu diese gemeinsame Mahlzeit ermöglicht und die Bitterkeit überwindet. Und ich denke, dass wir das alle immer wieder von Zeit zu Zeit brauchen, dass Jesus uns frei werden lässt von Bitterkeit im Herzen, so dass wir nicht auf dem Weg zurückbleiben hinter der Gnade. Wer zurückbleibt, ist gefährdet, weil einfach der, der alleine steht, oft leichter auf der Strecke bleibt. Mancher hat es jetzt beobachtet, im Winter sind ja bei diesem Schneefall einige Bäume umgefallen. Und zwar meistens waren es die Bäume, entweder die alleine standen oder die am Rand standen. So mitten im Wald kann es auch sein, dass ein Baum umfiel, aber gewöhnlich waren es die, die am Rande waren. Hier geht es dann noch weiter in dieser Ermahnung, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Niedriggesinnter sei wie Esau. Statt Hurer steht bei meiner Übersetzung hier ein Abtrünniger wie Esau, der für eine einzige Speise seine Erstgeburt verkaufte. Der Esau war ein Mensch, der sagte, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Was nützt mir irgend so ein unvorstellbarer Segen Gottes in der Zukunft, wenn ich jetzt schon was Handfestes haben kann? Und so verkaufte er damals den Segen des erstgeborenen Sohnes an seinen jüngeren Bruder dafür, dass er schnell eine Mittagsmahlzeit bekam. Er war sozusagen ein Materialist, der den Segen Gottes gerne in den Wind schlug dafür, dass er schnell einen Vorteil erreichte. So lebt man heute vielleicht leichter bei Jugendlichen, weil es da sichtbarer ist, obwohl es bei jedem möglich ist, als vielleicht dem einen sein Platz in der Fußballmannschaft wichtiger ist, als in einem Jugendkreis zu sein, oder dass er lieber bei Judo ist oder bei irgendeiner Beatgymnastik, als eine klare Beziehung mit Jesus zu pflegen, obwohl das für die Dauer seines Lebens wahrscheinlich wichtiger wäre, als die vorübergehende Gymnastik, die er gewinnt. Dieser Esau hat später, als sein Vater starb, gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hatte. Denn der Vater wollte ihn dann nicht mehr segnen, sondern er wollte jetzt, er hatte den jüngeren Bruder gesegnet und sagte, dich kann ich nicht mehr segnen. Und er suchte dann mit Tränen eine Sinnesänderung. Wörtlich steht dort, er suchte mit Tränen Buße. Ist nur die Frage, welcher Sinn sollte sich da verändern, sein eigener oder der des Vaters? Der des Vaters hat sich nicht verändert. Warum hat der eigentlich geweint, der Esau? Ich denke, er hat nicht geweint, weil er seine Schuld erkannt hat, sondern er hat nur geweint, weil ihm ein Segen entging. Er hat über die Größe des Verlustes geweint, aber nicht über die Größe der Schuld. Und deshalb wäre es sicher für uns wichtig, dass wir Jesus nicht nur bitten, uns von irgendwelchen negativen Folgeerscheinungen zu befreien, sondern uns auch aufzudecken, was eigentlich die Ursache ist, um uns, soweit es möglich ist, von dieser Ursache zu befreien. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, ging es darum, schlaffe Hände aufzurichten und müde Knie. Das heißt, weiterzugehen. Es gab eine Art Heilung, indem wir weitergehen auf diesem Weg. Die Gefahr der Christen ist die, dass sie sich nicht mehr äußerlich abreagieren, aber innerlich drohen, bitter zu werden. Das kann nur durch die Kraft des Evangeliums überwunden werden, indem wir gleichzeitig auch dem Frieden und der Heiligung nachjagen, wozu sicher auch Vergebung gehört. Keiner sollte wie der Esau den Spatz in der Hand wichtiger ansehen als die Zusagen Gottes, sozusagen noch auf dem Dach, die er erst noch erfahren muss, sondern erwarten, dass Gott zu seinen Zusagen steht und ihn segnen möchte. Es geht für uns sicher darum, dass wir auf dem Weg des Glaubens weitergehen, unter persönlicher Zucht und uns bemühen, einander zu stärken, soweit es möglich ist. Ob man jemand auf Dauer immer mitschleppen kann, weiß ich nicht. Schöner wäre es, wenn er wieder selbst läuft und dadurch auch aktiv ist, andere zu begleiten. Auf diesem Weg sollte nach Möglichkeit keiner den Anschluss verlieren, keiner zusammenbrechen und keiner von diesem Weg abkommen. Wir sind unterwegs vom Glauben zum Schauen. Das ist sicher nichts, was erst in der Ewigkeit geschieht, sondern auch etwas, was heute schon sein kann, indem Jesus uns ganz klar vor Augen tritt.